Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neon Ghost Ghost Hour, dem Popkultur-Podcast. Mein Name ist Benjamin Fiege und ich begrüße heute wieder einen spannenden Gast bei mir, Claudia Schlutzius von der Indie-Band Lawnchair. Mit ihr spreche ich über das gerade erschienene Debütalbum der Band You Want It, You Got It, das Innenleben der Kapelle und wie es die Gruppe geschafft hat, Gigs in England an Land zu ziehen. Schafft nicht jede deutsche Band. Also, viel Spaß bei der heutigen Episode. Wenn euch gefällt, was ihr hört, empfehlt uns gerne Freunden, Familien und Bekannten. Und wenn nicht, euren ärgsten Feinden.
Neon Ghosts, Ghost Hour, a pop culture podcast.
Hallo.
Hallo, guten Morgen.
Morgen.
Wir sprechen für unsere Hörer dann heute am 5. September. Das ist der Tag eurer Albumveröffentlichung.
Genau, ja.
Wie fühlt sich's an?
Ich glaube, ich habe es noch nicht so richtig realisiert, weil wir gestern auch noch gespielt haben und dann irgendwie auch erst sehr spät im Bett waren und so. Aber es ist auf jeden Fall auch irgendwie so eine Erleichterung, dann auch sowas, an dem man so lange gearbeitet hat, so einfach so dann irgendwie in die Welt so zu lassen und zu wissen, das ist jetzt einfach draußen und genau, jetzt ist es nur noch für die Leute, jetzt kann man da selber auch nicht mehr so viel dran machen oder so. Das ist dann das. Räumt dann auch so ein bisschen auf und gibt einem dann wieder so Raum für Neues. So.
Du hast gerade gesagt, ihr habt länger dran gearbeitet. Man sagt ja immer, ne, so fürs erste Album hat man theoretisch sein Leben lang Zeit. Wie lange habt ihr dran gebastelt?
Ich glaube schon so fast 2 Jahre oder so. Was auch noch hinzugekommen ist, ist, dass wir dann so Stück für Stück nach Berlin umgesiedelt sind, so. Weil unser neuer Schlagzeuger aus Berlin kommt so und sich das für uns dann auch einfach besser angefühlt hat als Köln. Aber ich fand es irgendwie eine daunting task so ein bisschen so. Also ich habe es auch das allererste Mal, dass ich irgendwie ein Album geschrieben habe. Man hat natürlich dann einfach einen viel krasseren Spannungsbogen, den man irgendwie aufrichten muss und so eine, also ich glaube, komplexere Geschichte, die man vielleicht dadurch auch erzählen muss. So Songs schreiben, das kann auch einfach so sehr schnell und gehen, die kann man irgendwie so schnell schreiben und dann raushauen einfach.
Also ihr wart schon fasziniert von dem Format, kann man sagen. Also es gibt ja heute viele Künstler, ne, die nur noch auf Singles irgendwie setzen und sagen, Album rechnet sich nicht mehr.
Ja, ich habe auch mit so ein paar Produzenten darüber geredet. So. Und zum Beispiel, wir haben unsere letzte EP von Chris Cody mischen lassen, der auch eben für Beach House und The Yeah 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 so Sachen gemacht hat. Und wir sind dann irgendwann so in sein Studio gegangen und dann meinte er so, ja, was wollt ihr denn irgendwie machen? Und dann meinten wir so, ja, jetzt eine EP. Und dann meinte er so, nee, also macht auf jeden Fall längerfristig ein Album, weil da kann man einfach so seinen Sound auch nochmal so viel mehr so rauskristallisieren, so. Und so das, was man irgendwie sagen will, mehr auf den Punkt bringen. Und jetzt im Nachhinein betrachtet, stimmt es auch wirklich so. Also genau, man konnte dann irgendwie einfach so viel mehr so Nuancen so über unterschiedliche Songs dann so rausarbeiten. So. Weil wir da auch versucht haben, viel mehr so elektronische Elemente irgendwie so einzubauen, so à la Broadcast und Granddaddy so. Und ich glaube, mit einer Single wäre das irgendwie gar nicht gegangen.
Mhm. Du hast gerade gesagt, dann ist irgendwann auch der Punkt erreicht, wo man dann nichts mehr dran machen kann, ne, wo man es sozusagen abgegeben hat. Wie schwer fällt einem das dann, das Loslassen? Wann weiß man, dass das Album fertig ist? Wann fühlt sich's fertig an?
Ich würde sagen, uns als Band fällt es sehr schwer. Wir sind alle ziemlich perfektionistisch. Und ich habe das Gefühl, ich bin dann auch oft die Person, die dann sagt so, ich weiß nicht, also man könnte jetzt irgendwie die Snare noch minimal lauter drehen oder so, aber so richtig höre ich es auch nicht und so, genau, der Gesamteindruck stimmt jetzt so. Aber trotzdem beschäftigt einen das dann irgendwie im Nachhinein und man denkt dann irgendwie so, ja, was hätte man irgendwie noch besser machen können und so weiter. So, also ich hatte dann zum Beispiel im Sommer dann so eine Phase, wo ich gedacht habe, ich will jetzt irgendwie nicht das Album neu schreiben, aber ich habe auf jeden Fall jetzt Lust, wieder so neue Sachen zu schreiben und einfach so das weiter, ja, da weiter so dran zu arbeiten, an dem, was man irgendwie machen will, so.
Es sind ja jetzt 9 Stücke geworden, die auf dem Album gelandet sind. Wie viel Songs habt ihr sozusagen gehabt? Aus wie vielen ist es dann sozusagen kondensiert worden, eingedampft worden?
Gar nicht so viel mehr tatsächlich. Also es gibt ja viele, die so eben dann irgendwie 20 Songs schreiben und dann irgendwie so dann total aussieben. So. Und bei uns ist das schon eher so, dass wir dann auch sehr überzeugt sein müssen von der Idee, um da weiter dran zu arbeiten, so, weil genau, wir halt einfach super viel Arbeit dann irgendwie dann da reinstecken und das, ja, genau, weil wir dann irgendwie auch nicht so mit jedem Song dann irgendwie machen oder so. Oder ich finde es halt auch immer so ganz spannend, dann irgendwie so die Essenz so von Songs rauszukitzeln. So manchmal gibt es auch so Songs, so wie zum Beispiel The Next Big Thing, wo das einfach super lange dauert, bis das dann irgendwie zum Vorschein kommt oder beziehungsweise das dann auch alle verstehen, glaube ich, weil ich komme aus der Westküste von den USA so und ich bin da auch so viel mit so Musik aus den 90ern aufgewachsen so und ich liebe zum Beispiel die Band Cake, genau, und das ist aber auch nicht jedermanns Sache irgendwie so und zum Beispiel mit meinem Bandkollegen ist es super schwer gefallen, das zu verstehen, warum ich irgendwie das auch so auf der Platte haben wollte so und genau und das braucht dann einfach seine Zeit. Wenn ich finde, also ein guter Song braucht einfach so Zeit zum Reifen und zum spielt und so.
Wie ich gelesen habe, euer Hauptsongschreiber ist Erik Haupt, Gitarrist, ne, bei euch?
Tatsächlich bin ich die Hauptsongschreiberin, aber Erik, ich schreibe die Songs auch zusammen, genau. Also wir beide sind so die Hauptsongschreiber, so. Aber die anderen arbeiten auch dann viel, also so an den Produktionen und so mit.
Haben die anderen, wie seid ihr da so organisiert? Ihr seid ja 5 Leute, ne? Seid ihr da basisdemokratisch organisiert oder bringt ihr die Songs mit und an denen wird dann gearbeitet oder haben die anderen da irgendwie so ein Vetorecht oder irgendwie sowas?
das war früher mehr so, mittlerweile ist es nicht so richtig umsetzbar, glaube ich, so, weil es einfach auch schwer ist, mit 5 Leuten da zu koordinieren, vor allem, weil wir auch nicht alle in der gleichen Stadt wohnen, so. Deswegen ist es schon auch so, dass Erik und ich dann irgendwie auch oft Songs mitbringen und so. Und dann wird dann auch so viel an den Songs in der Probe dann irgendwie rumgewerkelt und ausprobiert und so. So, und genau, Max und Philipp, so, die sind auch recht fit, was Produzieren angeht. So, also es kann dann auch, wir probieren dann auch aus, so Demos zu machen und so von den Songs so. Genau, aber so, dass wir so Songs zusammenschreiben, das, ja, das finde ich einfach ein schwieriges Ding. Ich glaube, es kommt dann halt auch voll drauf an, was das für eine Art Song ist. Also weil wir jetzt auch nicht so Songs schreiben, die jetzt irgendwie so krass aus Jams entstehen oder so, sondern genau, so sehr. Ich mag es zum Beispiel, so Songs zu schreiben, wo dann sich so Teile dann halt so krass kontrastieren und so, wo man so denkt, hey, what the fuck, warum, wo hat das jetzt seinen Platz her? Ja, und das ist zum Beispiel ziemlich schwer, finde ich, wenn man das sich nicht so im Vorhinein so Gedanken macht. So.
Du und Erik seid auch ein Paar, wenn ich das richtig gelesen habe.
Genau.
Beide die Hauptsongschreiber. Heißt, wie wirkt sich das sozusagen auf eure Arbeit aus? Kann man da härter in der Kritik sein, wenn es der eigene Partner ist? Kann man da anders vorgehen, als wenn es jetzt ein normaler Bandkollege wäre, der da mit einem Songvorschlag kommt? Oder?
Ich denke schon. So, also man muss natürlich auch so ein bisschen aufpassen, glaube ich, dass dann so Arbeit nicht Überhand gewinnt, also dass man dann, das ist für uns alle, glaube ich, so ein ziemlich großes Leidenschaftsprojekt, so, und dann kann man sich halt auch schon manchmal so sehr darin verlieren, dann nur die ganze Zeit darüber zu reden, so, aber ja, wir sind schon alle so, glaube ich, schon ziemlich so direkt und können dann auch schon so sehr so leidenschaftlich werden, wenn es dann irgendwie darum geht, so Sachen umzusetzen, die man genau gut findet oder wenn man eben was nicht gut findet oder so, dann bringen wir das schon auch alle zum Ausdruck. So, das ist auch, glaube ich, manchmal für Leute, auch als wir im Studio waren oder so, dann krass für Leute zu sehen, die waren so, wow, ihr redet echt super viel noch über diese Songs. So, das ist irgendwie voll heftig anzusehen. Oder ja, genau. Wäre für viele auch vielleicht sehr anstrengend, kann ich mir vorstellen. So.
Du hast gerade erwähnt, ihr seid in der Zeit, während ihr am Album gearbeitet habt, von Köln nach Berlin sozusagen umgesiedelt, zumindest zum Teil. Das heißt, sind die Songs dann auch erst in Berlin entstanden oder sowohl in Köln als auch in Berlin? Und spielt es eine Rolle, wo du oder Erik, wo ihr Songs schreibt, wo die Songs entstehen? Hat die Location einen Einfluss darauf?
Es sind auch Songs in Köln entstanden, auf jeden Fall, oder so Skizzen so. Ich meine, es hat sich auf jeden Fall alles in Berlin dann erst so richtig so herauskristallisiert. So. Was ich an Berlin auf jeden Fall so sehr genossen habe, als ich so umgezogen bin, ist, dass Berlin ja auch einfach schon so sehr international ist und es einfach auch eine sehr große so amerikanische Expert-Community gibt so. Weil genau, ich ja ursprünglich auch aus den USA komme, mit 12 umgezogen bin und ich das Gefühl habe, so manchmal wird dann auch so anders auf Musik, wird so anders bewertet oder so anders behandelt als in Deutschland. So, also die Popkulturlandschaft ist dann schon sehr unterschiedlich und die Geschmäcker sind auch sehr unterschiedlich so und das hat uns, glaube ich, dann schon auf jeden Fall geholfen so. Ich habe auch in der Zeit, wo ich nach Berlin gezogen bin, angefangen für eine Booking-Agentur zu arbeiten. Brighter Agency heißt die. Und das war dann auch cool, weil wir halt auch sehr viele so Flinter Post-Punk-Bands buchen und so. Und das war dann auch einfach super da habe ich einfach super viele coole Bands auch aus den USA und England kennengelernt, so. Von denen ich jetzt noch nie gehört habe. Oder auch so Leute von der Anti-Folk-Szene wie so Jeffrey Lewis und so. Das, genau, ist natürlich dann auch super inspirierend, so damit so in Kontakt zu kommen.
Mhm. Du hast gesagt, Popkultur wird anders behandelt hierzulande als in den USA. Was meinst du damit? Nimmt man es in den USA ernster oder nimmt man Künstler ernster als hierzulande?
Ja, da habe ich schon ein bisschen das Gefühl, dass Popkultur einfach so einen anderen Stellenwert hat, so. Ich habe in Deutschland oft das Gefühl, so, wir waren ja auch alle eben an der Musikhochschule, so, es gibt ja manchmal so diese Unterteilung zwischen ernster Musik und Unterhaltungsmusik und ich finde, das merkt man halt auch einfach so, dass Unterhaltungsmusik ist dann, ja, das wird dann irgendwie so ein bisschen so zweitrangig betrachtet manchmal so und ich finde so, in den USA ist es schon oft so, dass Leute, egal wie so niveauvoll das jetzt ist, in Anführungsstrichen so, dass Leute das dann einfach trotzdem super ernst nehmen, was sie machen und auch machen oft so. Also, dass man dann irgendwie gar nicht so eine krasse Ausbildung machen muss oder so, sondern jeder kann jetzt ein bisschen Gitarre spielen, Leute machen bei Jam Sessions mit und so. Das finde ich ist in England auf jeden Fall auch so, so DIY-Szenen werden auch so sehr ernst genommen so und es gibt da auch dann einfach große Communities. Muss es, glaube ich, auch, weil die finanziellen Bedingungen für Musiker sind halt super scheiße so. Und das ist eine Sache, die ich auf jeden Fall schätze. So. Aber andererseits finde ich es halt auch cool, dass es in Deutschland dann so viel Freiheit dann auch gibt so für so experimentelle Musik so. Und dass das zum Beispiel auch im Leben erhalten wird, so durch Förderung und so weiter. Also ein paar von uns machen auch viel so experimentelle Musik so. Und genau, also wenn man da einfach Geld für bekommt, kann man natürlich einfach ganz andere Sachen machen. Das ist natürlich klar, als wenn man jetzt zum Beispiel in Los Angeles lebt und irgendwie einen Vollzeitjob hat und dann irgendwie noch nach Feierabend irgendwie Musik machen will, dann entsteht da natürlich einfach nicht so viel. Kann ja gar nicht so viel irgendwie Neues entstehen. So.
Ich frage mich manchmal, weil du gerade angesprochen hast, dass man das Künstlerdasein hier gar nicht so ernst nimmt in Deutschland oder es immer so ein bisschen kleinredet, ob das irgendwie so ein bisschen so mit dieser deutschen Neidkultur zu tun hat, ne? Dass man, da ist jetzt jemand, der setzt auf sich selbst, der ist kreativ, der versucht sich auszudrücken, würde ich auch gerne machen, traue mich aber nicht, bin lieber in meinem 9-to-5 angestellten Job und dann darf der aber natürlich jetzt auch nicht damit erfolgreich sein oder so, sonst muss ich ja mein Lebenskonzept überdenken. Ich weiß nicht, ob das bei uns so mit reinspielt. Diese Neidkultur, die gibt es ja in den USA gar nicht nicht so ausgeprägt wie bei uns, ne, würde ich sagen.
Auf jeden Fall, also Leute in den USA, die sind da, also die machen auch auf jeden Fall einfach und sind da auch völlig unbeirrt oft, was das jetzt auch, ja, wie das manchmal dann auch auf andere wirkt oder so. Es ist auch, man kann natürlich auch sagen, es ist dann teilweise ziemlich so unsolidarisch so. Aber ja, genau, also dieses, das, was du beschreibst, oder ich würde es auch, also in England wird das immer so Tall Poppy Syndrome genannt, so, das haben Amerikaner auf jeden Fall nicht. Das ist auch krass. Und ich glaube auch, dass es in Deutschland auch oft so ist, dass man halt so einen Beruf hat. Also, und dass es dann auch so sehr wichtig ist für die so Stellung in der Gesellschaft, so quasi. Also, ja, mein Papa ist ja Amerikaner so, und meine Eltern so, also er hat lange als Lachsfischer in Alaska gearbeitet, und dann sind die dann nach Deutschland umgezogen und haben dann angefangen, dann so Märkte zu machen, so. Und dann, weiß nicht, hat mein Papa dann irgendwie so einen Arzt, der dann immer Lachs bei ihm stand, kauft, irgendwie in einem Café angelabert, so. Und dann meinte meine Mutter zum Beispiel so, ach ja, der versteht halt als Amerikaner nicht so, dass jetzt der Arzt jetzt vielleicht nicht so Lust hat, irgendwie mit dem Marktverkäufer dann irgendwie so zu schnacken, so. Ich finde, das ist dann schon zum Beispiel auch so sehr inhärent in der deutschen Kultur. Und so ist es dann auch manchmal, finde ich, als Musikerin, dass man ist so, ich bin jetzt Musiker und, das ist jetzt mein Beruf und ich muss das jetzt auch wirklich bis zum Ende durchziehen, auch wenn es vielleicht nicht klappt. Und ich habe das Gefühl, so Leute in den USA, die erfinden sich auch teilweise dann irgendwie fünfmal neu. So, ja, und das ist dann auch voll egal für ihr Selbstbild. So, das finde ich auch immer ganz, ganz spannend. So.
Ja, die haben anderes Verhältnis zum, in Anführungszeichen, Scheitern. Ne? Da, wie du sagst, man erfindet sich neu und hier hat man sofort den Stempel gescheitert. Wenn die erste Business-Idee nicht funktioniert, dann wird es schwierig, bei der zweiten, dritten irgendwie noch ernst genommen zu werden.
Auf jeden Fall. Also auch dieses so gescheitert so im Musiker, also bei MusikerInnen so, da habe ich auch so in meiner Zeit an einer Hochschule auch so Leute kennengelernt, wo ich so gedacht habe, okay, ihr wirkt irgendwie so, also das klingt jetzt super hart so, aber ihr wirkt irgendwie so gescheitert und man denkt sich so, ihr wirkt auch irgendwie so total unzufrieden mit der Musik, die ihr macht und so weiter. So, warum macht ihr nicht irgendwie einfach nochmal was anderes? Also es wäre ja irgendwie auch, es ist ja nicht so super, es ist so schwer, es ist dann ja auch nicht unbedingt irgendwie. Aber genau, also ich glaube, das ist, macht man irgendwie in Deutschland einfach nicht so super oft. Mhm. So, dann, ja, mein Papa zum Beispiel, so der, weiß ich, der hatte immer 1000 neue Business-Ideen. Also der hat dann irgendwie so alle paar Jahre hat er irgendwie einfach was komplett anderes nochmal gemacht. So sich irgendwelche Shrimp-Lizenzen gekauft oder neues Boot gekauft, es wieder verkauft. Ja, so. Ja. Das ist auch total raus.
Hält das Leben spannend, auf jeden Fall. Ja, also wir reden ja gerade auch so ein bisschen über Frustrationspotenzial, dass das der Job des Musikers irgendwie hat. Thematisiert er ja auch auf eurem Album, ne? In mehreren Songs. War das von Anfang an klar? Wann wusstet ihr, welches Thema wollt ihr besprechen auf dem Album? Ergibt sich das ganz organisch dann beim Schreiben oder legt ihr vorher fest, okay, in die Richtung wollen wir thematisch gehen?
Das hat sich so ein bisschen ergeben tatsächlich. So, ich glaube, so der erste Song, wo der Text fertig war, war dann so Fancy Car, Girlfriend in the Big House. So. Und da, das ist ja dann auch schon so ein bisschen so, ja, also eine Kapitalismuskritik, ja, das ist Wort, das klingt immer so heavy, aber so, ja, also in dem Sinne von wegen so, ich finde es krass, dass man sich ja manchmal auch leisten muss, also man muss es ja leisten können, gut zu sein, so moralisch gut zu sein. So, wenn man sich Fairtrade-Kaffee kaufen will und so weiter, so, dann muss man ja auch erstmal das Geld dafür haben. Und es macht sich halt so ein bisschen lustig über so einen Mann, der halt so mitten im Leben steht, wo alle sagen, ach, das ist aber ja ein toller Typ und der hat es ja total weit gebracht und so. Und genau, also es gibt ja aber auch viele Leute, die haben da einfach diese, da passen die Umstände einfach gar nicht, dass sie dann irgendwie an diesen Punkt kommen können, so. Und das macht die ja aber nicht zu schlechteren Menschen, so. Und genau, und das war so das erste Ding, so. Und ja, dann habe ich natürlich dann drüber nachgedacht, so, wie kann ich das dann jetzt von meinem Standpunkt irgendwie beleuchten? Es ist ja auch manchmal so, write what you know, so. Und genau, also es ist jetzt auch was nicht so super oft thematisiert wird, finde ich, so wie heftig dieser Druck manchmal so für MusikerInnen dann einfach ist und wie er auch einfach immer steigt und man denkt sich so, wie soll man den Anforderungen dann noch gerecht werden, wenn man eigentlich fast kein Geld damit verdient, weil es ist ja einfach ein Beruf. Ich schreibe auch irgendwie, ich weiß nicht, 1000 E-Mails und organisiere total viel, so um irgendwie was machen zu können und so. Und genau, es ist natürlich auch cool, dann halt dafür kompensiert zu werden. So andererseits macht sich das Album auch so ein bisschen darüber lustig. Also so bei Songs wie so Waste Your Potential, weil man auch so ein bisschen sagt, so ja, wie arrogant kann man sein, dass man einfach denkt, so okay, ich weiß, ich werde jetzt Musiker und die Welt wartet quasi darauf, dass ich irgendwie meine Musik in die Welt setze.
Der Druck setzt sich aus was zusammen? Also es ist vor allem der wirtschaftliche Druck, den man hat, oder auch dieser Output-Druck, der ja durch Social Media und Streaming und so ja auch generiert wird, dass man ständig irgendwie was raushauen muss, ob es jetzt ein Social Media Post ist oder ein neuer Song, weil sonst bestraft einen Spotify oder wer auch immer. Wo kommt der Druck her? Oder ist der auch selbst gemacht, dieser?
Viel Druck ist auf jeden Fall auch selbst gemacht. So. Genau, man ist ja dann auch einfach irgendwie ehrgeizig oder so. Oder man muss sich ja, also man muss ja auch so einen sehr eigenen inneren Antrieb haben, um Musik zu machen. Weil wie gesagt, so ist es ja nicht so wie bei einem 9-to-5-Job, wo man dann irgendwie einen Chef hat, der sagt, so ja, das muss irgendwie bis da und dann irgendwie fertig sein. So. Aber ja, das Vergleichen ist natürlich auch hart. So. Also das merke ich einfach, wenn ich auch zum Beispiel zu viel Zeit auf Instagram oder so oder anderen sozialen Medien verbringe, dass man dann einfach schnell da in so einen Vergleich dann irgendwie fällt. Und das kann einen einfach super fertig machen, wenn man da nicht vorsichtig ist. Ansonsten, ja, also und genau, das Finanzielle ist natürlich einfach manchmal so ein Ding, dass man sich auch diese Anerkennung dann einfach wünschen würde, von wegen so, wenn ich halt Geld davon leben kann, dann weiß ich auch so, das ist dann irgendwie so eine Form von Wertschätzung oder so. Und dann fragt man sich natürlich auch manchmal so, wenn man das nicht hat, so, ist das jetzt auch wirklich real, was ich mache? So, also was mache ich hier eigentlich so mit Ende 20 so? Oder ist das irgendwie auch so ein Luftschloss, das ich mir dann irgendwie gebaut habe, oder so ein Traum, dem ich dann so blind hinterherrenne oder so. Das sind dann halt natürlich so Sachen, die dann mit reinspielen, diesen Druck.
Überspitzt gefragt, also es gibt ja das Klischee des leidenden Künstlers, ne, dass das gute Kunst irgendwie nur von leidenden Künstlern kommen darf. Darf es einem Künstler überhaupt zu gut gehen? Sozusagen. Ab wann wird es sozusagen gefährlich, dass man ja, vielleicht dann bräsig wird ja, sagt man ja auch zum Beispiel im Sport, ne? Wenn einer irgendwie Fußballer, sagt man ja auch oft irgendwie, wenn die aus wirtschaftlich nicht so starken Verhältnissen kommen, können die meistens besser kicken als irgendwie die Vorstadtkids.
Ja, ich glaube, da ist schon was dabei, so ja, dass man auch so ein bisschen diese Unruhe hat und denkt so, ja, irgendwie muss ich noch was in die Welt tragen oder sowas beitragen, so. Ich finde, es gibt auf jeden Fall auch so Kunst, die dann irgendwie so zu gesättigt wirkt oder so. Oder ich glaube, was halt auch sehr so schädlich sein kann, ist, weil man dann auch, okay, das klingt so, ja, das klingt doof, aber wenn man so zu viel gelobt wird oder so und sich so denkt, ach, ist eigentlich auch egal, was ich mache, so, die Leute sagen jeder, dass sie es super finden oder so. Das habe ich auch schon so ein paar Mal dann irgendwie so mitbekommen, so auch bei anderen Künstlern oder so, dass ich das Gefühl hatte, so, ja, es ist so ein bisschen, genau, also ich habe das Gefühl, ich habe nicht so, da gibt es nicht so eine richtige so Feedback-Kultur, so. Aber die muss man sich, glaube ich, dann auch so ein Stück weit selber suchen oder sie auch haben wollen, glaube ich, so. Und das mit dem Leiden, ja, teilweise, aber ich finde, es kann dann auch irgendwie spannend zu sein, spannend sein zu sagen, so, ja, ich muss nicht leiden, so, um irgendwie meine Kunst zu machen, so, ich kann auch irgendwie so eine innere Ruhe finden, so, und dann, und trotzdem so gute Kunst machen, so, ja, aber es ist natürlich, ja, immer so, es ist natürlich so ein schmaler Grat, ob man dann irgendwie sich so bewegt, so, weiß gar nicht, da habe ich gar nicht so viel drüber nachgedacht, tatsächlich, bis jetzt, ist eigentlich eine spannendere Frage, ja.
Wahrscheinlich liegt die Wahrheit in der Mitte irgendwo. Man sollte sich nicht zu viele Gedanken machen müssen um seine wirtschaftlichen Verhältnisse. Allerdings auch, keine Ahnung, mehr als eine Yacht macht einen vielleicht dann bräsig am Ende des Tages.
Voll. Also ich meine, was natürlich auch hilft, ist, wenn man dann halt diese Perspektiven, glaube ich, so kennt. So. Also zum Beispiel Erik und Michi, die kommen auch aus einem sehr kleinen Dorf, irgendwie in Thüringen, so ehemaliger Osten. So, und die sind natürlich, die haben halt eine ganz andere Kindheit irgendwie als jetzt manche von uns so. Ich bin natürlich auch, also ja, ich bin jetzt aus nicht so super armen Verhältnissen so. Ich bin aber, also mein Papa ist eben Fischer und so. Ich habe so dieses Blue-Collar-Leben halt auch so sehr stark mitbekommen. Und es ist, genau, man lernt halt dann so andere Perspektiven kennen, die natürlich für die Musik auch gut sind. Und ich glaube, wenn man irgendwie nur so eine super so geschelterte, mir fällt das deutsche Wort gar nicht ein, Existenz lebt, so, dann ist, ja, vielleicht ist es dann nicht so super spannend, was man sagt. So, und genau, man muss sich ja dann auch, es ist natürlich auch nochmal voll was anderes, finde ich, wenn man jetzt zum Beispiel sich da so rausarbeiten muss, so, und sich dann irgendwie zum Beispiel in Berlin in der Musikszene erstmal etablieren muss, so als Landei, oder wenn man irgendwie sein ganzes Leben dann irgendwie in Berlin gelebt hat und dann, genau, von früh an dann irgendwie schon so alle Möglichkeiten geboten bekommen hat, so. Und ich finde, sowas übt sich schon dann auf jeden Fall auf die Kunst aus und dann auch, glaube ich, schon auf diesen Schaffensdrang, den man dann manchmal hat. So.
Mhm. Wie sieht es bei euch in der Band generell aus? Kommt ihr alle aus ähnlichen Hintergründen oder seid ihr da komplett unterschiedlich, was eure Biografien, eure Vita angeht?
Schon ziemlich unterschiedlich, würde ich sagen. Also genau, ich bin in den USA groß geworden und dann nach Deutschland gezogen, so, mein Papa ist eben, ja, Fischer und meine Mutter verkauft mittlerweile so Lachs nach Deutschland, so, und Eriks Eltern, Eriks und Michis Eltern, so, eben sind auf einem, also haben einen Bauernhof in Thüringen, wo sie auch noch ein bisschen Landwirtschaft betreiben, so, aber genau, so, also haben auch noch normale Jobs, so, also Eriks und Michis Papa hat lange auf dem Bau gearbeitet oder auch so auf anderen Bauernhöfen, so. Also unsere Leben, das hat sich immer so relativ ähnlich angefühlt, so, auf eine Art, so, dass man irgendwie so ein bisschen dieses so ländliche Blue-Collar-Ding fühlt, so, oder da gibt's auch so ein gegenseitiges Verständnis, glaube ich, dafür, so. Die haben natürlich nochmal diesen Ost-Background und ich glaube, bevor ich mit Erik zusammengekommen bin, so, habe ich auch gar nicht verstanden, wie wichtig das auch für Leute aus dem Osten ist, so, dass das einfach noch ihre Identität noch mal ganz anders prägt, als man im Westen aufgewachsen ist. Und Philipp ist in Berlin aufgewachsen und hat, also unser Schlagzeuger, der und seine Eltern machen beide was mit Film, glaube ich, genau. Und Max ist in Hannover geboren und da weiß ich, aber also ich würde sagen, so Philipp und Max sind auch eher so gut bürgerlich situiert. Aber genau, was Max' Eltern jetzt gerade machen, weiß ich leider gar nicht so genau.
Wie kam es denn, also ihr habt euch vor, wann war es, 2021, 2022 gegründet, ne?
Genau, also wir haben uns auch alle so in der Musikhochschule kennengelernt, so, und haben alle so unterschiedliche Projekten zusammengespielt, so, also viele experimentelle Projekte auch so. Und ja, ich habe halt immer auch gedacht, es wäre auch cool, irgendwie so eine Art Punk-Indie-Projekt zu haben, so, und dass man das dann auch so ein bisschen vereint, was alle dann irgendwie so zusammen gemacht haben. Und habe dann mit Erik halt eben diese Band so gestartet und noch mit einem anderen Kommilitonen von uns so. Und dann war eben Covid und dann hatten wir einfach super viel Zeit zum Proben und haben einfach sehr, sehr viel Zeit dafür aufgebracht, so dann irgendwie an Songs zu feilen. Und dann haben wir so 2022 unser erstes Konzert gespielt, glaube ich. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Und das hat einfach, kam super gut an und hat irgendwie total gut gezündet. Und dann, ja, ging es ehrlich gesagt eigentlich ziemlich schnell für uns los, dass wir dann einfach auch ziemlich coole so Showcases und Festivals spielen konnten. So, und genau. Also hat es auch nicht gehört.
Sehr gegen den Strom sozusagen, ne? Weil Corona-Zeit, da sind ja viele Bands eher auseinandergegangen, als sich neu zu gründen. Hattet ihr, weiß nicht, man wusste ja noch nicht, dass das 2022 dann wieder das Ganze wieder losgeht mit Konzerten und so weiter. Habt ihr dann wirklich so Pläne geschmiedet in der Zeit, in der es ja eigentlich gar keine Perspektive irgendwie gab, ne? Noch keine Perspektive gab sozusagen.
Pläne nicht so richtig. Also wir haben dann einfach so ein bisschen erwägt, was unsere Optionen sind und dann dachten wir uns so, ja, spielen ist gerade nicht so viel, dann müssen wir, glaube ich, einfach eine EP aufnehmen. Und dann haben wir das gemacht und haben das dann an so ein paar Produzenten irgendwie rumgeschickt und Olaf Opal hat dann halt Interesse gezeigt dafür und dann haben wir das dann so nach und nach dann so veröffentlicht. So, und wie gesagt, es hat einfach auch gut funktioniert. So, ja, wir sind dann einfach, nee, ja, das hat sich dann einfach eher so ein bisschen dann mit der Zeit entwickelt, so, weil ich auch zu dem Zeitpunkt auch so gar nicht wusste, so richtig, wie die Musikindustrie funktioniert. Also es war auch für uns alle, glaube ich, so voll so Learning by Doing. So. Und wir waren da auch teilweise dann auch noch sehr naiv und blauäugig. So. Und genau, jetzt hat man ein bisschen mehr Plan, denke ich so. Da kann sich dann ein bisschen mehr zurechtfinden. Aber ja, man ist da einfach so ein bisschen ins Dunkle auch hineingetappt, denke ich mal.
Wie kam es denn zu dem Bandnamen?
Das war auch eher so ein Ausprobieren und Suchen. Also das hat sich, das war irgendwie so der einzige Name, der sich so richtig angefühlt hat. So auch weil wir irgendwie so dieses Bild mochten von so ländlicher Idylle, die dann irgendwie so durch dieses so Unsettling, so ein bisschen verrückte, neurotische, was wir dann auch so auf der Bühne haben, so dann so aufgebrochen wird. So, das fanden wir irgendwie einfach einen coolen Kontrast. Und ich glaube, es ist immer noch eine Sache, mit der wir so spielen, also dass wir es witzig finden, dass wenn wir so auf die Bühne gehen, viele Leute dann so denken, so, hä, was sind das denn irgendwie für Vögel so? Und dann geht's los und dann haut man so, genau, dann ja, geht es einfach so los. Und, ja.
Ich dachte tatsächlich, dass es so eine Anspielung auf die Corona-Zeit wäre, ne? Weil ja viele in der Zeit irgendwie plötzlich so den Handwerker in sich entdeckt haben und irgendwie Gartenmöbel zusammengezimmert haben in irgendwelchen Lockdowns für einen Balkon irgendwie und euer Gartenmöbel war sozusagen die Band.
Stimmt, da habe ich gar nicht mal nachgedacht. Das ist ein schönes Bild auf jeden Fall.
Welche alternativen Namen gab es denn? Welche wurden, wie hättet ihr denn sonst noch heißen können, theoretisch?
Es war sowas super, also es war super random. Zum Beispiel ein Vorschlag, den wir hatten, war ihr seid dran, Doppelpunkt Tiere. So, also es hat einfach super wenig Sinn gemacht. So. Und dann dachten wir uns, das ist auch irgendwie zu lang. Ich glaube, wir wollten dann auch so ein bisschen aufpassen, dass es dann nicht zu nischig und also unverständlich wird irgendwie. Mhm. Weil dafür haben wir, glaube ich, dazu haben wir auch schon einen Hang manchmal. So.
Ist ja auch dass der Name international verständlich ist. Ihr tourt ja auch durch England zum Beispiel. Wie kommt es denn dazu? Ist ja auch eher ungewöhnlich für eine Band aus Deutschland in England auf Tour zu gehen.
Ja, wir haben so einige Bands aus England supported so. Und wir haben auch auf jeden Fall gemerkt, dass es in Deutschland für so englischsprachige Gitarrenmusik auch Da gibt es, glaube ich, schon so eine Decke, so. Außer es passiert irgendwie was super Ungewöhnliches, so. Und dann hat sich das auf jeden Fall dann einfach so wie der nächste logische Schritt angefühlt, da nach England so zu erweitern, auch weil wir dann auch mit internationalen Produzenten dann zusammengearbeitet haben, so. Und ja, durch den Support von Deadletter hat sich dann so ein Gig in London ergeben, im Windmill in Brixton. Und genau, und da sind wir das erste Mal dann nach London gefahren und haben da gespielt. Und ja, das hat einfach super gut funktioniert, so. Und dann haben wir einfach versucht, jetzt dann immer mehr Konzerte dazu zu buchen, so. Genau, und ich habe einfach das Gefühl, ja, die Leute können auch noch mal so andere Sachen schätzen oder so, wie die Texte zum Beispiel oder so. Oder ich glaube, so Indie-Rock und Punkmusik hat dann natürlich auch einfach noch mal einen ganz anderen Stellenwert so als Deutschland so. Und ja, das hat bis jetzt einfach gut funktioniert. Und da reiten wir einfach so ein bisschen weiter diese Welle. So hat mich aber auch, also genau, war für mich auf jeden Fall auch surreal, oder dass das so gut funktioniert hat. Also ich war auch sehr so aufgeregt vor diesem ersten Konzert, das wir da gespielt haben, und habe so gedacht, wow, es ist so ein bisschen, also man fühlt sich fast, als ob man so nackt wäre, so, weil genau, in Deutschland kann man sich auch so ein bisschen so hinter der englischen Sprache verstecken, und ich fühle mich da manchmal so ein bisschen vogelfrei auch und denke so, ja, da hören die meisten Leute eh nicht hin, ich kann eh singen, was ich will. Und da, genau, hat sich das dann einfach anders angefühlt, und da hat es mich auf jeden Fall auch gefreut, dass es dann trotzdem gut angekommen ist. So.
Mhm. Alles klar. Okay, bedanke ich mich auf jeden Fall. Wünsche viel Erfolg mit dem Album und dann auch mit der Tour.
Okay, dann mach's gut.
Bis dann, ne? Dankeschön. Ciao.
Ja, danke, ciao.
And now a message from our sponsors.
The world talks about Africa. But when you want real insights, it crickets. That's why we built Raw Academy. Access in-depth insights from Africa's top entrepreneurs, investors, and industry leaders. Not just headlines, but real strategies, real opportunities. Discover high-growth sectors, navigate emerging markets, and learn the nuances that drive success. At Raw, we give you the tools to make decisions that are smart, strategic, and profitable. From tech and startups to agriculture and energy, we connect you to Africa's most promising sectors. This isn't about charity, it's about opportunity. Business leaders, investors, and entrepreneurs, it's time to take action. Visit the Raw website at resources.raw.academy. Gain the knowledge, make the move, and own the future.